Wir hören auf den Predigtext für diesen Vormittag, für diesen Sonntag aus Psalm 99. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Preisen sollen sie deinen großen und wunderbaren Namen, denn er ist heilig. Und die Macht des Königs, der das Recht lieb hat. Du hast bestimmt, was richtig ist. Du schaffest Gericht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebet den Herrn, unseren Gott, betet an vor dem Schemel seiner Füße, denn er ist heilig. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, die riefen den Herrn an und er erhörte sie. Er redete mit ihnen in der Wolkensäule, sie hielten seine Gesetze und Gebote, die er ihnen gab. Herr, du bist unser Gott. Du erhörtest sie, du Gott vergabst ihnen und straftest ihr Tun. Erhebet den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berge, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Nach dem Gebet wollen wir das Lied Nummer 1 in unserem grünen Liederbuch singen, Heilig, Heilig, Heilig. Zum Gebet und zum Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, so stehen wir an diesem Morgen vor dir und wollen dich anbeten und dich ehren, deinen Namen rühmen und dich groß machen mit unserem Lob, unserem Dank, unserer Anbetung und unserem Singen. Als deine Gemeinde, als die, die du gerufen hast, wollen wir dir alle Ehre geben. Wir danken dir herzlich, dass du alle unsere Namen schon an diesem Morgen ausgesprochen hast, vor den Vater gebracht hast. Du hast an jeden gedacht, für jeden gebeten. Wir danken dir von Herzen, dass du keinen übersehen hast, die mit ihrem Dank hier sind, mit ihrer Freude und Anbetung, aber besonders all die, die wie ein geknicktes Rohr, wie ein glimmende Docht an diesem Morgen hier ist und sie siehst du auf besondere Weise an und bist für sie da. Weißt, wer auf einen Trost wartet, weißt, wer deine Hilfe braucht, wer Orientierung sucht, wer auf ein Wort von dir wartet. Und wir bitten dich, dass du jedem an diesem Morgen so begegnest, wie es für ihn gut und notwendig ist. Gib uns allen offene Ohren und offene Herzen, dass wir hören, was du uns sagen willst. Segne dein Wort an diesem Morgen, lass es lebendig sein, hier an diesem Ort und überall, wo es in deinem Namen verkündigt wird. Lass niemanden leer und ohne dein Wort weitergehen. Im Licht, in der Dunkelheit, auf der Höhe, in den Tiefen unseres Lebens, sei du selbst gegenwärtig als der Gott, der hinabgestiegen ist in die Tiefen unseres Lebens. Wo immer wir sind, bist du schon vor uns da, dessen sind wir gewiss und darauf vertrauen wir auch an diesem Morgen. Sei du unter uns, mach uns still und rede du. Wir beten dich an und geben dir alle Ehre. Amen.
Wenn wir miteinander diesen 99. Psalm heute Morgen hier vor uns haben, dann fragen wir uns doch zuallererst, was fällt uns auf? Oder was wissen Sie noch von der Lesung? Vielleicht den allerersten Satz, der ist ja recht deutlich und markant und mehrfach in diesen Psalmen genannt. Der Herr ist König. So fängt er an. Und damit haben wir einen von diesen berühmten Gott ist König Psalmen, die es in diesem Feld der 90er im Psalmbuch eben gibt. Und wir kennen ja den dann der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief dann so beschreibt, den König aller Könige und den Herrn aller Herren. Es gibt nur einen, der so König ist, nur einen, der so Herr ist. Und das ist unser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der ist dieser König aller Könige. Im Neuen Testament ist für uns natürlich dann ganz, 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 ganz wichtig, dass dieser Königsbegriff auf einen König übertragen wird, der mit einem ganz bestimmten Namen verbunden ist. Wir sehen in die letzten Stunden des irdischen Lebens von Jesus, wir sehen diese kleine Figur des römischen Statthalters dort in Jerusalem, wir sehen ihn, wie er vor diesem Delinquenten steht und wie er ihn fragt, bist du denn dann doch ein König? Und Jesus sagt diesen schlichten, wunderschönen, einfachen Satz in Johannes 18, ja, ich bin ein König, in Klammern, wenn du wüsstest, was für einer, Klammer zu. Ja, ich bin ein König. Ich bin dieser ganz andere, ganz besondere König, der in einer einzigartigen Identität mit diesem König aller Könige und diesem Herrn aller Herren verbunden ist, mit diesem himmlischen Vater, denn ich bin sein einzig geborener Sohn, gleicher Macht, gleicher Ehren, gleicher Personhaftigkeit beschenkt. Jahwe ist König, ist für uns verknüpft mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit dem Vater unseres Herrn Jesus König, unserem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und der Königsbegriff ist mit uns verknüpft mit dem einen Namen, mit dem Jesusnamen. Das fällt auf, dass wir hier einen Psalm haben, der den Vater rühmt, der Jesus rühmt, ganz eindeutig. Das andere, was Sie vielleicht noch vom Bibellesen wissen oder jetzt schnell noch mal Sie kundig gemacht haben im Zweit-Dritt-Viertel-Lesen, ist, dass durch in diesem Psalm es eine Besonderheit gibt, die es so nur in diesem einen einzigen Psalm in der ganzen Bibel gibt. Und deswegen haben wir aus unserem grünen Liederbuch das erste Lied singen müssen, Anführungszeichen. Denn hier taucht dieses berühmte dreifache Sanctus auf. Sanctus, lateinisch, für heilig, aufgenommen nachher in alle Gottesdienstformulare aller Zeiten. Es gibt ganze Messen, die mit dem Sanctus an einen absoluten Höhepunkt gesetzt haben. Und hier haben wir den einzigen Psalm, wo in diesem Psalm dieses dreifache Sanctus hineingenommen ist. Das ist natürlich für uns ein absolutes Geschenk. Wir haben es in den Strophen, wir haben es am Ende von Vers 3, denn er ist heilig. Wir haben es am Ende von Vers 5, denn er ist heilig. Wir haben es am Ende von Vers 9, denn er ist heilig. So hört sogar dieser ganze Psalm auf. Das absolute Achterschlussgewicht, der letzte Gedankengang, der erste, der Herr ist König, der letzte Gedankengang, denn er ist heilig. Und dieses Sanctus, lateinisch, oder Trisagion, griechisch, oder Kadosh Hu, ja, heilig ist er, hebräisch, egal wie. Das ist für uns ein ganz besonderes Geschenk in diesem Psalm. Dieses Stichwort von der Heiligkeit Gottes. Wir kennen ja ein bisschen unsere Bibel und wir wissen, dass das dreifache Sanctus, dass das einmal in einer ganz besonderen Weise uns genannt wird, nämlich in der Berufungsgeschichte des großen Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 6, könnt ihr mal nachlesen, aller Ruhe, da wird der Jesaja ja in den Thronsaal des lebendigen Gottes mit hineingenommen. Er erlebt Unglaubliches und er erlebt eben die Seraphim, diese Himmelswesen, wie sie diesem Gott zusprechen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und seitdem ist dieses dreifach heilig das große Bekenntnis des alttestamentlichen Gottesvolkes, des Volkes Israel, der Juden, als auch eben in Identität mit dem einen Gott, seiner Gemeinde, dass sie ihn anbetet als den dreifach Heiligen. Heilig, das ist so ein Begriff, da haben wir ja immer wieder unsere Probleme mit. Je religiöser, schwammiger die Begriffe werden, desto schwieriger, das wissen wir. Und natürlich können wir jetzt nicht alle Facetten von heilig hier heute Morgen miteinander uns kurz mitteilen, aber dass uns das klar ist, wenn das Stichwort von der Heiligkeit Gottes auftaucht oder dass Gott der Heilige ist, dann bringt dieses Wort zuallererst eine Distanz zum Ausdruck. Ganz eindeutig. Heilig ist das ganz andere. Heilig ist das Abgesonderte. Wir haben es ja bis in unsere normale Umgangssprache, dass wir dann noch so sagen, das ist mir heilig. Das heißt, das ist für mich was ganz Wichtiges. Das geht nicht ins Profane, ins Normale, sondern es wird extra gehalten, besonders gehalten. Steht auf einem ganz anderen Level. Und wenn wir sagen, unser Gott ist heilig, dann bringen wir zuallererst zum Ausdruck, er ist nicht wie wir. Wir sind nicht heilig. Er ist heilig. Er ist Gott. Er ist der Allmächtige, er ist im Himmel, wir sind auf Erden. Und die erste Bitte im Vater unser lautet deswegen auch, dein Name werde geheiligt, er werde gesondert, extra, besonders gehalten. Er werde nicht reingemengt in das Alltägliche, ins Profane, auf unserem Level runtergezogen. Er ist einfach unglaublich. Er ist ganz, ganz, ganz anders. Aber diese Andersartigkeit von diesem König aller Könige, von diesem Herr aller Herren, die Andersartigkeit besteht ja nicht nur darin, dass er Gott ist und wir Menschen, dass er mächtig ist und wir schwach, dass er rein ist und wir sündlos, sondern die Andersartigkeit der Heiligkeit Gottes, die wird in diesem Psalm in einer ganz besonderen Weise beschrieben. Darauf gehen wir gleich noch ein. Denn die Heiligkeit unseres Gottes besteht in einem unglaublichen Charakterzug, den dieser Gott hat. Er ist nicht nur einfach ein mächtiger Herrscher, ein gewaltiger Herrscher mit Potenz ohne Grenzen, sondern er ist der, der tatsächlich in einer unwahrscheinlichen Weise sich dem kleinen, schwachen, sündigen, armseligen Menschen zugewandt hat. Das heißt, der Heilige kommt uns ganz nah. Und das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Wenn Feuer und Wasser sich berühren, das funktioniert eigentlich nicht. Die beiden können doch nicht miteinander. Und dieser Psalm bringt zum Ausdruck, doch. In der Heiligkeit, dieser wunderschönen Andersartigkeit dieses Gottes, liegt genau das Geheimnis, dass er uns bei allem Beibehalten seiner Heiligkeit ganz, ganz, ganz nahe kommen kann. Und deswegen tauchen nun in diesem Psalm diese Dreierelemente auf. Es tauchen eben diese dreimal heilig auf. Wir haben drei Strophen, die ersten drei Verse, dann die nächsten Verse bis Vers 5 und dann so eine Doppellangstrophe, die hat die doppelte Länge, das doppelte Gewicht. Das heißt, wir haben drei Strophen und neben der Dreierzahl taucht, das ist für all die ein bisschen die biblische Zahlensymbolik kennen, jetzt nicht überraschend, taucht zum anderen die Siebenerzahl auf. Das heißt, hier in diesem Psalm wird siebenmal der Name Gottes, dieses heilige Tetragramm, der Herr erwähnt. Es wird siebenmal genau ein Pronomen zu seinem Namen genannt. Und am Ende kommt dreimal lastig diese Formulierung, Herr unser Gott, Herr unser Gott, Herr unser Gott. Und wenn Dreier und wenn Sieben in der Bibel auftauchen, sind sie immer am Ziel. Ja, das sind sie immer, sieben Schöpfungstag, sind sie fertig. Ja. Der Dreieinige, sind sie fertig. Also wenn die Dreier und Siebener Zahl und die noch potenziert auftaucht, dann sind sie immer da, dann ist es geschafft. Und es taucht in diesem Psalm die Dreier und die Siebener immer wieder überraschend auf. Und jetzt haben sie schon fast die halbe Interpretation. Jetzt müssen sie nur noch begreifen, dass im Gegensatz zu uns Deutschen, die wir die Sachen konsequent von vorn nach hinten lesen, sie diesen Psalm eigentlich, damit sie ihn verstehen, von hinten nach vorne lesen müssen. Denn im großen, dicken Schlussteil, das ist ein großer, dicker Schlussteil, Achtergewicht, doppelte Länge, immer wieder in siebenfachen Zeilen auch aufgeschrieben, in dem hinteren Teil wird eine Erfahrung zum Ausdruck gebracht. Der Glaubende hat eine Erfahrung gemacht und die kann er gar nicht in Worte fassen. Und weil er sie gar nicht in Worte fassen kann, sucht er jetzt irgendeinen Vergleich, einen Parallelismus, eine Erfahrungsgröße, mit der er das sagen kann. Und jetzt nennt tatsächlich der Beter dieses 99. Psalms uns drei Namen. Das fällt uns auch auf. Drei Namen. Er nennt Mose, Aaron und Samuel. Bei Mose und Aaron, da sind wir noch schnell am Rennen. Bei Samuel stutzen wir ein bisschen, der kommt jetzt nicht so häufig vor in den Psalmen, wo da besonders auffällig und das haben sie in ihrem Kopf, den 99. schon wunderbar abgespeichert. Sie wissen, der Herr ist König, sie wissen, dreifaches heilig und sie wissen, da taucht dieses Paar auf, Mose, Aaron und Samuel. Und diese drei Figuren, die eigentlich nur zwei sind, weil Mose, Aaron ist ein Set, ja, diese zwei Figuren, die stehen für die beiden riesengroßen Epochen der Geschichte Israels. Die einen beiden, Mose, Aaron, ist klar, die stehen für die erste große Epoche des Gründungszeitalters bis zur Gefangenschaft und der Wanderungszeit bis zum Ankommen im gelobten Land. Und Samuel, der steht tatsächlich dann für die zweite große Epoche, für die Epoche der Königszeit. Die beiden großen Epochen der Geschichte Israels werden hier genannt. Und jetzt sagt der Beter, so wie damals in der ersten Epoche Mose, Aaron oder in der zweiten Epoche Samuel, die mit ihrem Anliegen zum lebendigen Gott kamen und ihn angerufen, priesterlich, fürbittend, betend in die Gegenwart Gottes getreten sind und erlebt haben, dass er sie erhört hat. So haben wir das auch erlebt. Wir haben wunderbar wunderbare Erfahrungen gemacht. Unser Gott ist über alle Maßen heilig. Und das liegt an einem ganz bestimmten Charakterzug, den dieser Gott hat. Und das beschreibt in der zweiten Strophe. Und deswegen kommt er zum Fazit und sagt, der Herr ist groß in Zion. Er sitzt über den Cherubim. Er sitzt über den Cherubim. Wir haben da so ein bisschen an unsere Irritation und denken da noch mal kurz scharf nach und erinnern uns daran. Doch, das war doch, erinnern wir uns daran? In der Mitte, sowohl des wandernden Gottesvolkes als auch nachher der Königszeit, in der Mitte Israels, gab es doch diese Stiftshütte beziehungsweise den Tempel. Und in diesem Tempel gab es neben dem Vorhof und dem Heiligtum das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten gab es die Mitte, die absolute Mitte, nämlich die Bundeslade. Und über dieser Bundeslade, erinnern Sie sich, über dieser Bundeslade waren diese bewachenden Cherubim. Und es war ganz klar, eindeutig, da ist der lebendige Gott. Da ist der Punkt, wo er sich berühren will mit dieser Welt, wo er sich berühren will mit seinem Volk Israel, wo er Menschen so nahe kommt. Näher kann er alttestamentlich noch gar nicht kommen, als in diesem Augenblick, dass er der Cherubimen thronende Gott ist. Da kann ich ihm begegnen. So zumindest hat es ja eindrücklich Mose gesagt. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, von diesem Ort her, so lesen wir. Und so bringt er es zum Ausdruck, dass von diesem Ort des Cherubimen drohenden Gottes alles ausgeht. So, das brauchten Sie als Erklärung. Und jetzt können wir anfangen. Denn jetzt ist sofort klar, es ist Ihnen jetzt sofort klar, dass Sie wissen, wer nutzt den 99. Psalm? Das ist ja so die schlechte Frage. Wer nutzt den 99? Wer braucht denn jetzt diesen Psalm? Wer betet ihn? Wer singt ihn? Wer bringt ihn weiter? Und jetzt wissen Sie, das ist ganz eindeutig. Das können nur Menschen sein, die den lebendigen Gott so erlebt haben. Genauso wie es da steht. Die ihn persönlich erlebt haben und die angesichts ihrer Erfahrung sagen, er ist der Cherubimen thronende ganz andere Gott. Er ist der einen unglaublichen Charakter hat. Und er hat sich bei aller Heiligkeit meiner unwahrscheinlichen Nähe zugewandt. Der 99. erklingt dann, wenn Menschen diese Erfahrung gemacht haben, dass der lebendige Gott ihr Leben berührt hat. Und das können wir jetzt ganz schnell natürlich nachvollziehen. Zum Beispiel an Israel können wir es nachvollziehen. Natürlich haben die den lebendigen Gott erlebt. Und wenn Sie jetzt einmal diese Personen nehmen, Mose, Aaron einerseits, Samuel andererseits, dann ist es doch an diesen Personen ganz, ganz schnell ablesbar. Ja, genau so war Gott. Da gab es unglaubliche Nöte in Israel, dramatische Nöte in Israel. Sie schrien zu Gott in den Jahrhunderten der Verfolgung und der Drangsal und der Not und der Sklaverei in Ägypten. Und sie schrien zu Gott, wie es hier heißt. Sie riefen zu ihm und er hat sie erhört. Er hat sie tatsächlich erhört. Der hat sie wirklich erhört. Der ist wirklich gekommen. Der hat ihnen den Mose geschickt. Die haben die 10 Plagen erlebt und überlebt. Die sind herausmarschiert aus Ägypten. Die haben es erlebt, dass das Rote Meer sich geteilt hat. Hineinmarschiert in die Wüste, haben die Wolkensäule erlebt, die hier benannt wird. Sie beten ihn an, diesen Gott, diesen Heiligen, der so anders ist und sich doch mit ihnen verbunden hat. Und es hier zitiert ja sogar dieser Psalm, diese wichtige Stelle aus 2. Mose 34, wo es eben diese Riesenkrise im Gottesvolk gab. In 2. Mose 34, das wissen wir alle miteinander, da ist diese Katastrophe passiert, da ist das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Dass der lebendige Gott tatsächlich in diesem Volk Worte des Lebens gibt. 40 Tage ist der Mose da oben und hört die Worte des Lebens. Er bringt von Gott persönlich eingemeißelte Steine wieder runter. Das ist der absolute Wahnsinn. Und je weiter er runterkommt von diesem Berg, vom Berg Sinai, desto mehr merkt er, da ist alles aus dem Ruder gelaufen. In der kurzen Zeit, in der ich weg war. Und tatsächlich, sie haben dieses Kalb aufgerichtet, sie haben ein Götzenbild angebetet, sie sind ihrem Gott in den Rücken gefallen. Sie haben den Vertrag dramatisch gebrochen. Und es gibt diesen kurzen Moment in der Geschichte Israels, wo man atemanhaltend daneben steht, wenn man nicht schon weiß, wie es weitergeht. Atemanhaltend daneben steht und sagt, jetzt knipst er ihnen das Licht aus. Jetzt ist Schluss. Das war's. Feierabend. Ende. Und wir lesen mit Spannung bis heute diese Texte, wie Mose dann fürbittend einsteht für dieses Volk. Und tatsächlich, Gott erbarmt sich und er vergibt ihnen ihre Schuld. Es heißt doch hier so wunderbar dann in 34, Vers 7, er hat Gnade bewahrt. Er hat Gnade bewahrt. Buber in seiner Übersetzung sagt, er war die tragende Gottheit. Das bist du ihnen gewesen, du hast sie getragen. Und sogar ihre Schuld nicht gerecht in der Weise, wie es zu erwarten war. Wenn es hier heißt, du vergabst ihn und straftest ihr Tun, dann müssen Sie nachlesen in 34,7 in 2. Mose, wie asymmetrisch dieses Strafen der Schuld geschieht. Sie haben das erlebt. Das wunderbar erlebt. Was ist das für ein Gott? Das ist ein ganz eigenartiger Gott. Was ist das für ein Gott, der hier auftaucht? Es ist ein Gott, der hört. Der hört, zu dem man rufen kann, beten kann, der tatsächlich bereit ist, Führung zu geben, die Wolkensäule und die Worte, die er ihm gibt und der Vergebung gibt. Das ist ein ganz anderer Gott, die Erfahrungen sind ganz anders als sonst mit Göttern und Götzen und Gottheiten. Und dann steht in der Mitte ja diese Erfahrung, dass es hier heißt, wir preisen diesen Namen, diesen großen, wunderbaren Namen und wir preisen die Macht des Königs. Die Macht des Königs ist ein stehender Ausdruck. Die Stärke des Königs ist eine feststehende Formulierung. Da werden normalerweise in den umliegenden Nationen, wenn der Passus kommt, Macht des Königs, Stärke des Königs, da werden jetzt die Heerzahlen eingeführt. Ja, also Militärstärke, Personenstärke, da kommt dann Finanzministerien, da kommt das Ganze mit dazu, alles wird hier reingebracht. Das ist die Macht und die Stärke des Königs. Und jetzt lesen wir es hier, was ist die Macht und die Stärke dieses Königs? Er hat das Recht lieb und bestimmt mit Geradheit, heißt es eigentlich. Wow. Das meinte ich nur juristisch. Nee, nicht nur juristisch denken, auch wenn wir das so sehr lieben. Ja? Nicht juristisch denken, es ist viel zu klein. Die juristische Welt ist viel zu klein. Er hat das Recht lieb, heißt, er macht es wieder zum Shalom. Zum Ganzen, zum Guten, zum Wohl, zum Frieden, zum Heil. Der lebendige Gott will, dieser König will mit Macht und Stärke Recht und Geradheit. So. Und normalerweise fordert er von seinen Untergebenen jetzt genau das. Recht und Geradheit. Und jetzt kommt der Clou. Das, was der König will, das macht er selber. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja nicht Königsart. Also Königsart ist, ich bin König, mach, was ich will. Und dieser König sagt, ich bin König, ich mach, was ich will. Das, was ich will, das mache ich auch. Was will ich denn? Ich will Recht und Geradheit. Und jetzt heißt es hier tatsächlich, du schaffst Recht und Gerechtigkeit. Du schaffst Recht und Gerechtigkeit. Und ich denke, das ist für Sie fast, das springt Sie förmlich an. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir können diesen 99. Psalm nicht lesen, ohne dass wir nicht sehen, der ist so dermaßen durchlässig für Jesus. Sehen Sie diesen Jesus? Sehen Sie ihn? Natürlich ist er der König aller Könige. Natürlich ist er der Herr aller Herren. Natürlich hatte der Sohn alles, absolut alles, alles, alles beim Vater. Absolut alles. Und jetzt ist er der Heilige, der ganz andere und kommt uns so nah. Man kann beten zu ihm, man kann ihm die Nöte sagen, man kann ihm die Schuld bringen und er ist bereit zu hören, zu vergeben, zu tragen. Und tatsächlich das, was er will, Recht und Geradheit, das schafft er. Er ist ein ganz außergewöhnlicher König. Der König, den wir anbeten, ist der König, der sein Leben lässt, dass du die stellvertretende Hingabe am Kreuz von Golgatha Recht und Gerechtigkeit geschaffen werden kann, die er will. Und jetzt beten die, die das erfahren haben, diesen König mit diesem Charakterzug an und sagen jetzt von ihm, und jetzt wird's unglaublich neutestamentlich, Er ist der Cherubim-Thronende. Ah, wir haben in Tintins Bibeltagen einen Römerbrief. Jetzt kommt der Römerbrief. Habt ihr ihn drauf? Den Römerbrief haben wir miteinander versucht zu lesen. Fragen Sie mich nicht, wie das gehen soll, in 3 Tagen Römerbrief zu lesen. Aber wir haben zumindest Schneisen geschlagen in den Römerbrief. Und in diesem Römerbrief kommt in Kapitel 3 eine wunderbare Passage. Da lesen wir doch einen Vers, dass Jesus Christus tatsächlich Heil und Gerechtigkeit vollbracht hat, in dem der Vater, so lesen wir ihn in Vers 3, Vers 25, in dem er ihn, diesen Sohn, dargestellt hat als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Und diese für uns so ein bisschen eckigen Worte des Apostels Paulus, die verbirgen in sich ein Geheimnis. Denn das Wort, was da in der griechischen Sprache steht, meint einen Sühnedeckel. Er hat ihn dargestellt als einen Sühnedeckel. Hilft uns jetzt nicht unmittelbar weiter. Wenn wir nicht wüssten, Psalm 99, dass unser König der Cherubim-thronende Gott ist. Nochmal zurück zum Alten Testament, das hängt alles zusammen. Im Alten Testament durfte einmal im Jahr, erinnern wir uns am Yom Kippur, einmal im Jahr eine Person, der hohe Priester, in diesen Raum hinein, an diese Bundeslade herantreten und mit einigen Tropfen von Blut, von einem Tier, von einem Opfertier, an diesen Sühnedeckel, an diese Kaporet hinansprengen und um Versöhnung bitten für sich und für die Sünden des gesamten Volkes. Dann geht der Vorhang wieder zu, ein Jahr wieder hoch. Und jetzt wissen wir neutestamentlich, dass wir einen haben, der ein Opfer vollbracht hat, der für uns dieser Sühnedeckel ist, der ein Opfer vollbracht hat. Und jetzt wird er in Psalm 99 der Cherubimen-thronende Gott genannt. Sehen Sie Jesus, Sie müssen da Jesus sehen, wie er da steht als das Opferlamm, als dieser ganz besondere Cherubim-thronende Gott. Ach, brauchen Sie den 99.? Wann brauchen Sie den 99.? Sie brauchen ihn einmal, wenn Sie in Ihrer Vergangenheit Jesus so erlebt haben. Das betrifft alle unter Ihnen, die mit mir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wer mit mir an diesem Morgen hier den Namen von Jesus als den Namen seines Retters nennt, der braucht den 99. Psalm. Denn in diesem 99. Psalm sagen wir ihm, du bist uns ganz, 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 ganz anders begegnet, als man es menschlicherseits erwarten konnte. Du hast dich mit uns verbunden. Du hast meine Schuld nicht gerecht. Du hast nicht in dieser Weise mein Leben kaputt gemacht. Du bist nicht der Verborgene geblieben. Du warst nicht weit entfernt. Du bist mir ganz, ganz nahe gekommen. Ich bin zum Glauben gekommen. Römerbrief. Ich habe ein riesengroßes Geschenk bekommen. Ich darf glauben an Jesus Christus. Und wenn das einer erlebt hat, dann entdeckt er, hat dieser Gott einen unglaublichen Charakter. Er steht nicht da und erwartet von mir all das, was ich gar nicht kann. Er schafft das, was ich nicht kann und lässt mich teilhaben an seiner Fülle, an seinem unglaublichen Reichtum, der in ihm ist. Und deswegen beten wir ihn an als den Cherubimen-thronenden Gott. Wer Jesus erlebt hat, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, der braucht den 99. Psalm. Und den spürt man das auch ab. Dann wird das nicht nur formal durchgejubelt und da eben das 3-mal Sanctus runtergeträllert, sondern dann wird tatsächlich zum Ausdruck gebracht, du bist dieser ganz andere. Und ich brauche dich und ich freue mich an dir und ich bete dich an über der Vergangenheit, die du in meinem Leben ganz anders gesetzt hast. Tiefe von Freude, von Erfahrung gedeckte Anbetung Gottes. Den 99. brauchen die, die mit mir in der Gegenwart den Namen von Jesus kennen. Die heute und morgen und übermorgen den Namen von Jesus kennen. Denn das, was damals jetzt geschehen ist, das hat nicht aufgehört zu geschehen. Verstehen wir? So wie Gott damals bei Aaron und Mose, so wie Gott damals bei Samuel, so wie Gott damals bei dem Beter gehandelt hat, so wie er einmal gehandelt hat, dass Sie und ich zum Glauben an Jesus kamen, so hört er ja nicht auf zu handeln, in Ihrem und meinem Leben da zu sein. Das heißt, Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, sind Menschen, die im Lauf ihres Lebens, ihrer Jahre, ihrer Jahrzehnte mit Jesus immer mutiger werden, mit diesem Gott zu rechnen. Mit welchem Gott wollen Sie in diesen Tagen rechnen? Mit was für einem Gott wollen Sie denn unterwegs sein in der Woche, die vor Ihnen liegt? Der 99. sagt ihnen, ich will einen Gott mit dabei haben, der hört. Ich brauche ganz dringend einen Gott, der hört. Der nicht nur irgendwo auf einem Fixstern vor sich hin dümpelt, sondern der mich hört. Und das andere ist natürlich, ich brauche einen Gott, der mir tatsächlich helfen kann. Ich brauche nicht nur so eine Pappmaché-Figur. Ich brauche eine Realität, die mir helfen kann. Ein Gott wie den vom Roten Meer. Ein Gott wie den, der bei Samuel gegen die Philister geholfen hat. Ein Gott wie den, wir haben es gestern Abend gehabt, der bei Josaphat eingreifen konnte. Ein Gott wie den, der mit Hiskia unterwegs war. Ein Gott, der Weihnachten, Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten schafft. So einen richtigen Gott, den einen richtigen Gott, den brauche ich. Der für ihren Alltag und für meinen Alltag absolut gewappnet ist. Der hört und der erhört. Und der trägt. Ich brauche einen Gott, der trägt. In Ihrem Leben, in meinem Leben werden Dinge geschehen, da braucht man kein Prophet zu sein. Die sind nicht gut, da kommt Schuld, da kommt Versagen, da kommen alle möglichen Dinge hinein. Ich brauche den mich tragenden, mich hebenden, mir vergebenden Gott. Und dann werden Sie und ich in diesen Tagen diesen Gott erleben. Staunend davor stehen vor dieser Charaktereigenschaft und ihn als den Cherubim-Drohenden anbeten. Vielleicht mit so einer Kleinigkeit, wo Sie diesen Cherubim-Drohenden Gott und Vater erlebt haben, die können Sie gar nicht anderen sagen, weil bis Sie das anders erklärt haben, ist die Sache schon wieder vergessen. Aber für Sie sind es diese wunderschönen Erfahrungen. Der heilige Gott ist in meinem Leben da, heute und morgen und übermorgen. Und manches Mal sind es auch dann große Dinge, die er tut. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass Wunder geschehen, in welcher Weise auch immer. Er ist unser Gott. Wir beten ihn an. Aber Sie brauchen ihn nicht nur das eine Mal, als zum Glauben gekommen sind. Und Sie werden natürlich auch nicht nur mit mir jeden Tag neu die Erfahrungen dieses heiligen Gottes machen. Das ist ganz klar. Sie haben mit mir einen Termin vor sich, wo das dreifache Sanctus noch einmal einer ganz besonderen Weise genannt wird. Jetzt haben Sie alle drei wichtigen Bibelstellen übrigens drauf. Vom Trishagion, vom dreifach Sanctus. Sie wissen das jetzt, Jesaja 6, das wussten Sie sowieso schon. Jesaja 6, die große Berufungsgeschichte des Jesaja. Jetzt haben Sie ganz neu drin den 99. Psalm und wissen, da taucht es noch einmal auf. Und natürlich wissen die meisten von Ihnen schon, es gibt eine Stelle in der Bibel, wo das dreimal heilig noch auftaucht. Jetzt müssen Sie in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Und wenn Sie im letzten Buch der Offenbarung sind, in Kapitel 4, dann kommen Ihnen ganz erstaunliche Parallelen auf Sie zu. Sie werden mit Johannes hineingenommen, in den Himmelsthron hineingenommen. Und diesem Himmelsthron sind natürlich die Seraphim von Jesaja 6 sind sowieso da. Natürlich sind die ganzen Cherubim auch da von Psalm 99. Und dazu sind noch da diese Spezial-Cherubim, diese vier Gestalten aus Hesekiel 10. Und tatsächlich diese vier Gestalten aus Hesekiel 10, die beten den lebendigen Gott an und die sagen ihm tatsächlich genau das, was in Jesaja 6 und was im Psalm 99 vorkommt. Da heißt es nämlich, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Da sagen sie, das ist ja schön für die da oben. Für die Seraphim und die Cherubim und die großen weißen Gestalten, die vier und die Ältesten und der Rest vom Engelsystem, nett. Nein! Offenbar 4 und 5 sind sie doch mit dabei. Hast du das vergessen? Das ist ihr Termin. Natürlich singen die jetzt schon die Halleluja. Natürlich kriegt der Ewige sein Sanctus jetzt schon, da braucht er uns nicht zu. Aber es ist unser Termin, Offenbarung 4 und 5. Denn dort in diesen Texten, lesen Sie mal nach, Sie müssen das nachlesen. Da steht dann, dass der lebendige Gott nicht nur in seinem himmlischen Hofstaat da ist und dass nicht nur auf diesem Thron das Lamm sitzt, das für uns geschlachtet wird, sondern dass da eine unglaubliche Anzahl von Menschen da ist, von Menschen. Ganz normalen, sterblichen Wesen, die eigentlich da gar nichts zu suchen haben, weil sie ja nur Menschen und irdisch sind. Und jetzt sind sie plötzlich bei Gott und sind im Himmel. Merken Sie, das Unheilige ist geheiligt worden und in die Gegenwart Gottes hineingestellt worden. Und die singen ein wunderbares Lied. Die singen das Lied, du bist würdig zu nehmen, das Buch aufzutun, seine Siegel. Du bist geschlachtet, du hast mit deinem Blut Kaporet, Sühnedeckel, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und da war die Schar der viel tausendmal tausend und die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Ach, wir haben immer wieder versucht, richtig tolle, top Leute, Händel. Diese Worte in Musik zu bringen, netter Versuch, klappt nicht. Und unser ganz irdisches Vermögen kommt an seine Grenze. Aber vielleicht können Sie in Ihrem inneren Herzen und Geist das abbilden, was das sein muss, wenn vor diesem Thron das dreimal heilig erklingt. Und Sie und ich. Wir sind da dabei. Wissen Sie, einer, der das durchlebt hat, das für sich persönlich durchlebt hat und der auch fähig war, das in gute Worte zu bringen, das war Philipp Friedrich Hiller. Viele von Ihnen kennen sein Lied, wo das mit uns den Himmelsparcours nach Offenbarung 4 und 5 durchgeht. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zungen soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Und dann geht er mit ihnen durch. 12 Strophen, nicht die schlichten 4 vom grünen Buch. 12 Strophen geht er mit ihnen da durch die Himmelswelten und beschreibt ihnen das. Und sie werden mehr oder weniger mit hineinversetzt und hören das Erleben, das jauchzt in Menge. Heiliger Knecht, rühmt vollendete Gerecht und du Schar, die Palmen trägt. Und du Blutvolk in der Krone und du Chor vor seinem Throne, der die Gottesharfen schlägt und dann merkt man, der Hiller, der ist schon fast da. Ach, nur fast. Sie kennen die letzte Strophe. Kennen Sie? Jetzt kommt Hiller wieder zurück und sagt, und ich auch, auf den tiefsten Stufen. Wo ist der Typ noch? Auf dieser Erde. Ich auch, auf den tiefsten Stufen. Philipp Friedrich Hiller. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Ich krabbel hier noch rum. Ich auch auf den tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Was wir denn glauben, reden, rufen? Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles ehret, liebet, lobet ihn. Brauchen Sie den 99. Psalm? Wenn Sie nur irgendwo den Namen Jesus mit Ihrem Leben verbunden hat, dann brauchen Sie mit mir den 99. Psalm. Denn wenn Sie mit mir ein bisschen weiter krabbeln in Ihrer Pilgerschaft auf dieser Erde, dann klingt in aller Brüchigkeit, in aller Vorläufigkeit unser dreifaches Sanctus dem Ewigen entgegen, dass er ist, wie er ist und dass er sich offenbart hat, wie er ist und dass er sich mit uns, mit mir verbunden hat, so wie er ist. In seiner Hörbereitschaft, in seiner tragenden Bereitschaft, in seiner gnadenden Bereitschaft, indem er für mich der Cherubimen thronende König Jesus geworden ist. Irgendwann, ich weiß nicht wann, stehen Sie mit mir in Offenbarung 4 und 5, ja, ja, ja. Und dann wird dieses dreifache Sanctus, wow, das wird Sie umhauen. Glauben Sie mir, egal welcher innerweltlichen Musikrichtung Sie auch immer Ihre Vorliebe erteilen, es wird Sie alle umhauen, wenn das dreifache himmlische Sanctus bekommt. Aber bis dahin, bitte, versprechen Sie es mir. Sprechen Sie mit mir in diesen Tagen, allein und in Gruppen, das dreifache Sanctus. Diesem unglaublichen Gott. Ich auch. Auf den tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ja, so ist es. Amen. Kommt, wir beten. Herr Jesus, du bist so wunderbar anders. Du passt in kein System, du passt in kein Kästchen, du passt in keine Schublade hinein, die wir für dich vorbereitet haben. Du bist heilig. Und deine Heiligkeit zeigt uns deinen wunderbaren Charakterzug, die Mitte deines Wesens, deine erbarmende, zurechtbringende, wunderschöne Liebe. Wir beten dich an. Und wir preisen dich, diesen Cherubim thronenden Gott und König. Und wir danken dir, dass du unser Leben hineingetreten bist. Viele, viele von uns an diesem Ort, viele von denen, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, können in diesem Augenblick das sagen: Ja, mein Gott ist heilig. Was ganz Besonderes, was ganz anderes, einmalig, unvergleichbar, gibt es nie wieder. Du hast dich unser erbarmt. Du bist in unser Leben hineingetreten. Du hast uns durch deinen Sohn Jesus Christus zu Kindern des Vaters gemacht. Du hast uns die Schuld vergeben. Du hast uns deinen Geist geschenkt. Du hast uns in deine Gemeinde hineinberufen. Du lässt uns teilhaben an dir und deinen heilsgeschichtlichen Entfaltungen. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du auch heute, morgen und übermorgen der Gott bist, der mit seiner ganzen Macht, Weisheit und Liebe tätig sein wird unter uns. Und wir freuen uns darauf, dass wir einmal vor dir stehen werden und mit einstimmen werden in den Ruf der Millionen und Abermillionen, die vor dir sein werden. Dass du der Gott bist, der war, der ist und der kommt, der würdig ist zu nehmen Preis und Ehre und Macht und der heilig ist. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.